Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sind wir wieder mit Wald aktuell im Forsthaus am Schreibtisch. Ich glaube, das letzte Mal, weiß ich gar nicht. Doch, da war ich, glaube ich, in den Räumen der Waldakademie. Jetzt bin ich wieder hier am Schreibtisch und heute habe ich mal ein kleines Experiment gemacht. Ich habe ja beim letzten Mal schon erzählt, dass ich alte Uhren habe. Wirklich so ein paar richtig alte, die ja nicht so teuer sind, weil die eben so lange halten, ne? Weil es deswegen noch sehr viele davon gibt, aber ich dieses Ticken so schön finde. Und diese Uhren halte ich normalerweise an, damit die jetzt nicht stören, ne? Während der Aufnahme, aber vielleicht stören sie ja gar nicht. Also erstmal tut den Uhren das nicht gut, damit die ständig anhält und wieder anlaufen lässt. Und zum Zweiten passt das vielleicht auch. Ihr könnt ja mal Bescheid sagen, ne? Ob euch das nervt, ob euch das stört. Gerne wie immer unter podcast@wohlebens-waldakademie.de. Also die werden jetzt auch gleich irgendwann mal losbimmeln. Aber dann wisst ihr mal ganz genau, wie meine Arbeitsumgebung ist. Draußen, Blick aus dem Fenster, zeigt mal wieder Regen. Heute hat es irre viel geregnet. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal los. Und zwar mit euren, es knarzt hier mein Stuhl auch noch so ein bisschen. Jetzt legen wir mal los mit eurer Post. Das haben wir nämlich eine ganze Reihe von Leuten geschrieben. Und das werden wir erstmal kurz aufarbeiten. Und danach geht's in das Thema invasive Arten. Wir hatten das ja schon mal zum Thema Regenwürmer. Da ging es aber nur um den Regenwurm selber. Was macht er bei uns? Was macht er in Nordamerika? Aber ich werde immer wieder gefragt, was ist denn bei uns hier mit invasiven Arten? Da gibt es auch eine ganz aktuelle Meldung dazu, aber jetzt komme ich erstmal zu eurer Post. Da hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal auch erzählt, dass ich so friere beim Radfahren, Gesicht so kalt. Und da fand ich total süß. Gibt es eine ganze Reihe von Zuschriften. Viel Wintermundschutz, Schlauchschal, schreibt zum Beispiel Jürgen. Dann, was haben wir hier noch? Ich gehe mal die immer so durch. Christine schreibt, was schreibt denn Christine? Jetzt muss ich gerade schauen. Verfolgt regelmäßig den Podcast, versucht zu tun, was sie kann, weiß trotzdem manchmal nicht mehr weiter. Ja, das tut mir auch leid, aber vielleicht hilft dir das Gefühl, dass du hier in einer großen Community mit uns zusammen unterwegs bist. Ja, jetzt kommt eine, das ist eine von 1890, eine alte Junghansuhr, die da losbimmelt. War damals Massenware. Ich glaube, die Firma Junghans war zu der Zeit der größte Uhrenhersteller der Welt, wenn mich nicht alles täuscht. Und deswegen gibt es halt davon noch eine ganze Menge. Aber ist ja schön, wenn sie nicht so teuer sind. Also so eine Uhr kostet, weiß ich nicht, 100, 150 Euro. Und man hat sein ganzes Leben lang Spaß. Und das hatten schon viele andere Leute vor mir und hoffentlich noch viele andere Leute nach mir. Die nächste E-Mail kommt von Felix. Felix würde interessieren, was wir in Deutschland im Sinne eines Mikroklimas gegen die Folgen des Klimawandels tun können. Jede Menge. Gibt es gerade so eine aktuelle Studie sogar? Ich glaube, die Naturwaldakademie hatte die auf ihrer Homepage. Das konnte man besonders gut in China sehen, weil China riesige Flächen aufgeforstet hat. Das sind natürlich keine Wälder, klar, das sind Plantagen. Aber auch dort konnte man wohl schon sehen, dass die Niederschlagshäufigkeit signifikant zunimmt. Es gibt also mehr Wasser in der Landschaft, wenn man das macht. Dann hatten wir eine Zuschrift von Merle. Sie ist Zustellerin bei der Post und jeden Tag mit dem Wetter, bei jedem Wetter mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, also sind wir beim Thema Fahrrad, weil das, ich glaube, ich bin irgendwann mal bei minus 10 Grad gefahren. Das war echt, da ist mir fast das Gesicht runtergefallen. Merle schreibt einen Tipp, den viele andere auch geschrieben haben, nämlich dass der beste Schutz ist, sich das Gesicht einzucremen. Ich bin halt so ein Typ, diese Kleberei im Gesicht, ich mag das nicht und das schmiert sich nachher in die, weiß nicht, in die Mütze und in die Brille und keine Ahnung. Also das funktioniert bestimmt gut. Ich selber, keine Ahnung, ich mag das nicht so gern. Ne? Das ist übrigens wieder eine andere alte Uhr, die anscheinend ein bisschen langsamer geht. Und Claudia schreibt, sie möchte keinen Roman schreiben, schreibt relativ viel, was ja schön ist. Und da geht es um das Thema Spessart und macht noch ein paar Themenvorschläge für die Podcast-Folgen, finde ich auch sehr schön. Dann, wer schreibt mir denn hier? Steffen. Geht es auch nochmal um das Thema Radfahren. Also es ist wirklich schön, dass ihr euch alle so Sorgen um mich macht. Da geht es um hier in dem Fall eine Sturmhaube und nochmal ein schönes Lob. Freue ich mich auch sehr drüber. Dann haben wir hier noch einen Post von der Carina was. Die hat auch einen Tipp. Das geht alles in dieselbe Richtung mit Sturmmaske und so weiter. Vielen Dank. Also ich werde mal schauen, was ich da ausprobiere. Genauso wie Stefanie, die auch Kälteschutzcreme unbedingt empfiehlt. Also vielleicht muss ich ja doch mal die Matscherei im Gesicht auf mich nehmen. Frank hat einen schönen Fahrradhelm vorgestellt. Sowas habe ich auch mit Visier. Ja, habe ich auch schon ausprobiert. Und dann hat Bettina ein wunderschönes Bild geschickt zum Thema Mutterschiff der Biodiversität. Das ist auch cool. Da sitzt ein Igel auf einem Stück Holz, wo was da von allen möglichen Tieren schon zerfressen wird. Vielen Dank. Und auch Elli schlägt Creme vor. Also ich glaube, wenn ihr so viel Creme vorschlagt, dann komme ich nicht drum rum und muss mir doch mal das Gesicht einschmieren. Naja, mal gucken. Okay, also ganz, ganz vielen Dank für eure Post. Und ich freue mich wirklich über jede Zuschrift. Und ihr seht, ich lese mir das wirklich alles durch, was ihr mir schreibt und antworte euch auch. Heute wollten wir uns ja mal zum Thema Invasion Neophyten auseinandersetzen. Und da gibt es, die Folge heißt ja schließlich Wald aktuell, ganz aktuell einen Bericht. Ich klicke hier mal rein. Und zwar ging es darum, dass in den afrikanischen Steppen Ameisen das Jagdverhalten von Löwen ändern. Jetzt denkt man, eine Ameise ist natürlich ein bisschen kleiner als ein Löwe. Was juckt den Löwen, dass da ein paar Ameisen sind? Aber das sind keine heimischen Ameisen, die nicht so wie die heimischen Ameisen mit den Bäumen zusammengearbeitet haben, sondern für deren Entlaubung sorgen. So, und wenn diese invasiven Ameisen die Bäume entlauben, dann geht den Löwen die Deckung verloren. Und die Löwen können sich nicht mehr so leicht an Zebras anpirschen. Was wiederum zur Folge hat, dass sie andere Tiere jagen müssen. Also da sieht man, dass da eine ganze Kettenreaktion in Gang kommt, wenn man das Artengefüge ändert. Und das machen wir Menschen ja, ne? Also im riesigen Umfang. Ich mache erst noch mal zwei andere Beispiele, die ich euch quasi in Anführungszeichen mitgebracht habe. Und dann schauen wir mal, was wir bei uns hier zu Hause, also im deutschsprachigen Raum, aber das ist eigentlich global überall dasselbe, was wir alles schon verändert haben. Nehmen wir mal den schönen Fall der Wölfe im Yellowstone-Nationalpark. Ist für mich ein besonders nettes Beispiel, weil es ja immer heißt, und so ganz falsch ist es nicht, dass Wölfe das Ökosystem positiv verändern. Man hat dort im Yellowstone-Nationalpark, ich glaube es war in den 1990er Jahren, Wölfe aus Kanada ausgesetzt. Die gab es da vorher nicht mehr. Vorher war da alles von Wapiti-Hirschen weggegrast. Die Nationalparkverwaltung hat dort auch ordentlich gefüttert im Winter, sodass die Population noch höher geworden ist. Und die haben halt alles weggefressen, vor allem die kleinen Bäumchen. Da ist quasi so ein Grasland entstanden mit entsprechender Erosion an den Flüssen, weil es da eben kaum noch Bäume gab, die das Ufer befestigt hatten. Und dann hat man Wölfe ausgesetzt und hat gesagt, und die bringen das jetzt in Ordnung. Ganz schöne Last für die Wölfe. Aber gut, die wussten das zum Glück nicht. Und tatsächlich ging der Wapiti-Hirschbestand seitdem so weit zurück, dass die Ufer sich wieder begrünt haben. Es sind wieder Bäume gewachsen, es sind Biber aufgetaucht, die haben Wasser aufgestaut, dadurch sind Wasservögel zurückgekommen. Es ist eine ganze Kaskade an positiven Effekten gelaufen. Und dann hat man mal genauer hingeschaut und gesehen, das waren nicht nur die Wölfe, das waren auch Fische, die für den Rückgang der Hirschpopulation gesorgt haben. Und im ersten Augenblick würde man sagen, naja, also Fische und Hirsche teilen sich ja nun nicht dasselbe Biotop. Da stimmt ja was nicht. Doch. Und zwar in diesen Flüssen gibt es von Natur aus die Cutthroat-Forelle. Die hat so einen roten Kehlfleck, als ob ihr jemand die Kehle durchgeschnitten hat. Naja, komischer Name, aber gut, ist ja nicht meine Erfindung. Und die ist in den seichten Uferbereichen gewesen. Da kamen die Grizzlybären immer gut dran, die sich da zum Spätsommer hin die Wampe vollgeschlagen haben, um ordentlich Speck anzusetzen. Und dann haben irgendwelche Angler dort eine nicht heimische Forellenart ausgesetzt. Und diese Forellenart hat die heimische Forellenart verdrängt. Sowas haben wir auch in Deutschland, da komme ich gleich drauf. Auf jeden Fall, die heimische Forellenart verschwindet, zumindest gebietsweise. Und die neue Forellenart steht aber in tieferem Wasser. Da sind die Grizzlies nicht mehr gut rangekommen. Und deswegen haben die sich vermehrt an Wapiti-Kälbern vergriffen, wodurch die Population gesunken ist. Also man sieht, das ist alles kompliziert. Die Wölfe kommen noch on top dazu. Das Verhalten der Hirsche ändert sich, dass sie nicht mehr so gerne in Uferbereichen stehen und so weiter. Und dadurch können eben die Bäume da besser wachsen. Also da ist passiert ganz viel. Und vielleicht kommt dann noch ein Faktor dazu, den wir gar nicht kennen. Ein anderes Beispiel ist die Aggerkröte in Australien. Die hat man in den 1930er Jahren ausgesetzt, um in Zuckerrohrplantagen Insekten zu bekämpfen. Das hat die aber nicht gemacht. Die hat stattdessen angefangen, die heimischen Tiere aufzufressen und das macht die bis heute. Sie verbreitet sich von Ost nach West und hat schon große Teile des australischen Kontinents erobert und frisst da einfach alles auf, weil sie umgekehrt selber nicht gefressen wird und man wird das Viech nicht mehr los. Ja, gibt so große Aktionen, die einzusammeln und halbwegs tierfreundlich zu töten. Also ganz, ganz schwierige Dinge, die da passieren. Aber wieder ein Beispiel, dass man da unkalkuliert eine Kettenreaktion in Gang setzt und auf einmal ganz, ganz andere Sachen passieren. Ein Beispiel, was gar nichts mit invasiven Arten zu tun hat, aber vielleicht trotzdem mal ganz nett ist nebenbei, dass man sieht, Eingriff A erzeugt nicht Wirkung B. Bodenschutzkalkung. Die Bodenschutzkalkung, müsst ihr mal schauen, wird bei euch vielleicht auch noch gemacht mit Hubschrauber. Wird da Kalk ausgebracht, um der Bodenversauerung entgegenzuwirken. In Klammern, den sauren Regen in der ursprünglichen Form gibt es ja gar nicht mehr. Also den gab es, ne? Aber der ist verschwunden weitestgehend durch Rauchgasentschwefelung, Katalysatoren und diesem ganzen Kram. Aber es gibt immer noch Säuren auf Stickstoffbasis, die durch Verkehr, Landwirtschaft eingetragen werden. Und ein Großteil der Versauerung kommt im Übrigen durch den Nadelbaumanbau. Denn die haben sehr saure Nadeln, könnt ihr mal reinbeißen. Ne? Fichte, jetzt gerade müssen wir mal schauen, im Frühjahr ist ja noch ein bisschen hin, wenn die austreiben, die sind ganz schön sauer, so wie Zitronen. Und wenn die Nadeln runterfallen, ist die Säure ja noch drin. Also da, das versauert die Böden. Und jetzt denkt man, da schmeißt man Kalk drüber und dann ist gut. Jein. Natürlich hilft das gegen Versauerung, aber das löst gleichzeitig den Humus auf. Also der baut sich ab, rasant, ganz rasant. Und dadurch werden die Böden schlechter, weil Humus ist ein Hauptwasserspeicher und natürlich auch für das Bodenleben ganz wichtig. Also Kalk einfach auf dem Wald auszukippen, so wie das teilweise leider immer noch gemacht wird, auch nicht besonders schlau. Die ganzen Bodenlebewesen, Bakterien, Pilze und so weiter, für die verändert man schlagartig alles, ohne überhaupt zu wissen, was. Und jetzt kommen wir mal endgültig zu den Neophyten. Ist immer die Frage, ab wann rechnet man das? Landläufig glaube ich, kann ja gerade mal nachschauen, wenn ich das Wort eingebe, ab Kolumbus. Ich gebe das mal gerade ein. Neophyten. So, schau. Also Neophyten, genau. Ploppt hier gerade auf beim Bayerischen Landesamt. Na, ist jetzt mal langsam gut hier. Ploppt gerade so noch so ein paar Fenster auf. Es wird Kolumbus als Zeitmarke genommen, also die Eroberung, Entdeckung heißt es ja teilweise noch Amerikas durch Kolumbus 1492. So, alles, was bis dahin hier vorkam, gilt als heimisch, wobei es auch nicht ganz sauber ist, ist ja willkürlich festgelegt. Und alles, was danach hier hingebracht wurde, gilt als nicht heimisch. Ich meine, der Natur ist das völlig egal, wann Kolumbus mit dem Segelschiff irgendwo lang gefahren ist und welche Leute der da getroffen hat und unterjocht hat. Das ist dramatisch, aber der Natur ist das ja erstmal egal, so einen Zeitpunkt zu wählen. Also irgendeiner hat das mal gemacht und dann war es gut. Warum ist es schwierig, irgendeinen Punkt zu nehmen? Naja, also die Römer haben ja schon Sachen verändert. Die haben Dammhirsche zum Beispiel, wenn mich alles täuscht, teilweise schon mitgebracht. Gibt es übrigens auch in Deutschland, aber eben nicht von Natur aus. gehen wir noch weiter zurück. Ackerbau. Also unsere Getreidearten, die kommen nicht von hier. Ne? Alles eingeführte Pflanzenarten, die es hier so nicht gab. Also da kann man auch Jahrtausende zurückgehen. Aber gut, man hat sich darauf geeinigt. 1492, alles gut. Nehmen wir eben das Datum. Nochmal, der Natur ist das wurscht. Aber gut, wir einigen uns also auf dieses Datum. Dann sind wir nach Adam Riese gut 500 Jahre unterwegs. Und also mit importierten Pflanzen und Tieren. Und also Neophyten sind übrigens Pflanzen. Und da gibt es auch die Neofauna, die eingeführt wird. Ne? Und man könnte auch grob sagen Neobiota. Das sind natürlich dann alle Arten, die also Tiere und Pflanzen und Pilze und alles, was man so eingeführt hat nach diesem Datum. Ja, und da haben wir in Deutschland eben eine ganze Menge. Also wenn man es mal flächenmäßig betrachtet, weil dann ist das der größte Teil Deutschlands, der mittlerweile von Neophyten und Neofauna besetzt ist. Viele Leute haben ja Angst vor Neophyten. Nehmen wir mal die Herkulesstaude. Das ist ja dieses große, schön weißblühende Gewächs, was weiß ich, 2-3 Meter hoch, dessen Säfte in Kombination mit UV-Strahlung zu ganz, ganz bösen Verbrennungen führen. Wird überall bekämpft, die Herkulesstaude. Es gibt aber ähnliche Pflanzen, die ähnlich stark bekämpft werden, die gar nicht unbedingt giftig sind. Ja, dieses asiatische Springkraut oder japanischer Knöterich. An Tieren natürlich alles, was so irgendwann mal aus Pelzfarmen entwischt ist oder ausgesetzt wurde. Der Waschbär, die Bisamratte, die Sittiche, die durch Köln fliegen. Also es gibt einen ganz, ganzen Haufen Arten, die hier unterwegs sind. Und die Frage ist, ist das schlimm? Klares Jein. Und schauen wir mal an, was die Arten machen. Also die Frage ist ja nämlich gar nicht, ist das schlimm, dass die neu hier sind, sondern die Frage, sind die invasiv? Also breiten die sich hier quasi aggressiv aus, verdrängen die heimische Arten? Und das schauen wir uns mal an. Schauen wir uns mal, ich muss ja nur hier aus dem Fenster gucken, die Landwirtschaftsfläche an. Also bei mir stehen jetzt hier Bäume, nur dass ihr mal wisst, also bis zur Straße sind das, keine Ahnung, 50 Meter oder so. Da kommt hier unser Landsträßchen, wo schon viele Leute Angst haben, wenn ein Auto entgegenkommt. So schmal sind die, das sind unsere überregionalen Straßen sozusagen. Und dahinter kommt eine Wiese, eine große Wiese. Und dahinter kommt unsere Pferdeweide und da kommt wieder Wald und da kommt ein Berg mit ganz viel Wald. So sieht das hier bei uns aus. Aber ich gucke raus und sehe Neophyten. Das allererste, worauf ich gucke, das sind Douglasien. Also nee, stimmt nicht ganz. Noch näher dran steht eine alte Birke. Und da kommt eine Buche und noch eine Buche und dann kommen Douglasien. Und dann kommen Kiefern. Aber die Douglasien, die stammen definitiv von einem anderen Kontinent, nämlich von Nordamerika. Also das sind Neophyten. Die sind auch eingeführt worden nach Kolumbus, also erfüllen alle Bedingungen. Dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Auf der anderen Straßenseite, da haben wir Gräser. Das sind Zuchtgräser. Das ist eine Landwirtschaft, arbeitet nicht unbedingt mit heimischen Gräsern. Ich gucke jetzt mal, von hier aus sehe ich jetzt keinen Acker. Außerdem sind die im Winter ja gar nicht bestellt. Aber in Ferne grüßt noch mal ein bisschen Douglasie, grüßt noch mal ein bisschen Fichte. Und wir stoßen jetzt gerade, fällt mir gerade ein, noch auf eine andere Schwierigkeit, weil die Definition von Neophyten, das sind Pflanzen, die nach 1492 in Gebiete eingeführt wurden, in denen sie natürlicherweise nicht vorkamen. Das ist ja auch die Fichte. Das ist ja auch die Kiefer, auf die ich hier gucke, diese alten Kiefern. Nur weil die in Deutschland in irgendwelchen Extremlagen von Natur aus kleine Vorkommen haben, waren die ja nicht hier bei uns in der Eifel zu Hause. Also streng genommen, die Natur kennt ja keine menschlichen Grenzen, sind das auch hier Neophyten. Also es ist eine völlig veränderte Natur. Aber grundsätzlich versteht man, glaube ich, eher darunter andere Kontinente. Aber gut, da schauen wir uns mal die Feldflur an. Im Sommer steht da Mais, da steht da Getreide. Ah ja, stimmt, nee, Getreide, das war ja vor 1492, das zählt nicht. Da sieht man mal, wie willkürlich das ist. Aber Mais, stammt aus Südamerika, dürfte also zählen. Oder ist es sogar auch in Mittelamerika und in Mexiko, dann ist es sogar auch in Nordamerika heimisch, der Mais. Aber gut, auf jeden Fall nach Kolumbus eingeführt. Und Kürbisse, Bohnen, also eine ganze Reihe von bestimmte Blaubeerarten, ne? Also die so, die Blaubeeren, die nicht innen blau sind, sondern innen so hell. Die kommen auch aus Nordamerika, die sind auch nicht von hier. Erdbeeren, wenn mich alles täuscht von der Zuchtgeschichte her, sind es auch keine heimischen, die wir hier so verzehren. Also nicht mit den Walderdbeeren direkt verwandt, die wir direkt vor der Haustür haben. Also es sind massig Pflanzen eingeführt worden in die landwirtschaftliche Fläche, die da von Natur aus nicht zu Hause waren, auf riesigen Flächen. Wir haben dazu die Douglasien, wir haben dazu, wenn wir jetzt mal wirklich nach dieser Definition, dass es aus einem anderen Erdteil sein muss, da haben wir noch die Roteiche, nordamerikanische Eiche, wir haben die Robinie, auch ein Baum aus Nordamerika, wir haben speziell in Nord- und Ostdeutschland ganz typisch in den Kiefernplantagen die spätblühende Traubenkirsche. Das ist auch ein Knilch, diese Pflanze. Die breitet sich da auch invasiv aus. Also wirklich so, dass die Waldbesitzenden da die Krise kriegen, weil sie gar nicht mehr loswerden. Das Zeug hat übrigens, haben das Förster eingeführt, weil die gedacht haben, boah, wie cool, das wächst total cool in Nordamerika. Also das wollen wir hier auch haben. So, dann haben sie die hier hergebracht und hier wächst das mehr so gebüschartig. Keiner weiß warum, will keiner mehr haben, wird man aber nicht mehr los. Wir haben in den Bächen Regenbogenforellen auch ausgesetzt worden, die die heimischen Bachforellen verdrängen. Wir haben amerikanische Flusskrebse, die die heimischen Flusskrebse verdrängen. Also überall sitzen irgendwelche Viecher und Pflanzen, die unser Ökosystem verändern. Und jetzt ist die Frage, wirklich? Verändern die das wirklich? Wenn ich schon so frage, könnt ihr euch ja denken, naja, sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Warum? Weil, wenn ich mir das so draußen anschaue, dann sind die stärksten Veränderungen dort, wo wir Menschen die Bedingungen ganz kräftig verändert haben. Also diese ganzen Neophyten, die benehmen sich ja. Also nur ein kleiner Teil ist überhaupt alleine überlebensfähig. Bestes Beispiel ist Mais, der würde erfrieren, der kann sich hier gar nicht halten. Also wenn man nicht ständig die Körner erntet und bringt das rein und sät es erst, wenn der Frost vorbei ist, wieder raus, da würde sich ja gar nicht halten. Also die Kartoffeln, stimmt, auch noch so ein Beispiel. Das würde sich alles gar nicht halten, wenn der Mensch nicht dafür sorgen würde, dass sie immer wieder einen neuen Start hier bekommen. Also die allermeisten Neophyten würden hier von selber wieder verschwinden, wenn wir sie nicht unterstützen. Dann gibt es noch Neophyten, die können sich hier halten. Also zum Beispiel die Douglasie, ja, die kann sich hier halten, die kann sich auch ein bisschen vermehren, aber so richtig invasiv ist die nicht. Das invasiv, ja, das würde man sagen, ist zum Beispiel diese spätblühende Traubenkirsche, also dieser Laubbaum, den man da in diesen Kiefernplantagen nicht mehr los wird. Und wenn man da mal genau hinschaut, da muss man eben sagen, ja, der Mensch hat die Bedingungen so verändert, dass die nicht mehr weggehen. Schauen wir uns mal einen alten, schönen, alten, nicht bewirtschafteten Laubwald an mit viel Biomasse, schönen alten Buchen, Eichen, Ahorn, Esche, Hainbuche und was es da alles so gibt. Im Sommer sehr dunkel am Boden. So dunkel, dass die Neophyten praktisch alle, also ich kenne jetzt ehrlich gesagt keine, nicht, die können nicht überleben. Also Herkulesstaude, dieses Springkraut, japanischer Knöterich und was es da alles so gibt. Also auch an Bächen. Sobald, also die Springkraut zum Beispiel wächst gerne an Bächen, der japanische Knöterich auch. Und sobald diese Bäche in einen dunklen, heimischen Laubwald münden, verschwinden die. Das ist denen zu dunkel. Herkulesstaude, genau dasselbe. Die kann in Kulturlandschaft, also auf Wiesen, top überleben oder weiden. Die wird halt nicht gefressen vom Vieh, überlebt und kann sich dann ausbreiten. So ähnlich ist das mit der spätblühenden Traubenkirsche. Unsere heimischen Wälder machen es so dunkel, dass da im Winter, und das ist entscheidend, fast nichts Grünes am Boden ist, außer vielleicht ein bisschen Moos. Und die Knospen der kleinen Bäume so nährstoffarm sind, dass das für Rehe, Hirsche und so weiter unattraktiv ist. Die sind da nicht. In den Kiefernplantagen, die sind meistens so aufgelichtet, dass es da überall Bodenvegetation gibt. Und da gibt es deswegen viele Rehe und Hirsche und die fressen und fressen und das, was sie nicht fressen, lassen sie stehen. Und das sind zum Beispiel spätblühende Traubenkirschen, die mögen die nicht. Die sind, glaube ich, auch leicht giftig für die. Jo, also, der Mensch verändert die Rahmenbedingungen so, dass Natur aus dem Ruder läuft und dann können diese zugereisten Arten Fuß fassen, weil die hier ja gar nicht so richtig in ihrem Ökosystem sind. Die sind ja eigentlich auf ganz andere Bedingungen gepolt, kommen hier so lala zurecht, es sei denn, der Mensch dreht an den Schrauben so, dass sie hier Bombe gut zurechtkommen. Und das sind diese gestörten Ökosysteme. Also ich mache Licht im Wald zum Beispiel, oder ändere sogar die Baumart auf Kiefer und mache Licht am Boden. Und dann kann die spätblühende Traubenkirsche so richtig gut durchstarten. Oder ich beseitige die Bäume ganz und mache eine Viehweide draus. Also stellt euch mal vor, die Brasilianer würden sich beschweren, wir hacken den Regenwald ab, machen eine Viehweide draus und da wachsen da Pflanzen, die wir da nicht wollen. Furchtbar. Also das Problem sind dann diese Pflanzen und nicht, dass wir den Regenwald abgehackt haben. Und so ähnlich ist es hier bei uns auch. Der Herkulesstaude sagt einfach nur, hey, hier ist Kulturlandschaft und ich komme damit super zurecht. Mindestens genauso gut wie in meiner ursprünglichen Heimat. Und so geht es eben mit sehr, sehr vielen anderen Arten auch. Selbst bei Tieren ist das so. Also der Waschbär kann in typischen, dunklen, heimischen, wirklich super aktiven Waldökosystemen kaum bestehen. Also hier bei uns ist eine Gegend, da gibt es den Waschbär schon mit am längsten in Deutschland, schon seit Anfang der 1940er Jahre. Und ich selber habe hier noch nie einen gesehen. Meine Frau hat mal einen gesehen. Ich habe Fußabdrücke gesehen im Bachtal. Aber ansonsten ist die Dichte der Waschbären hier sehr gering. Wo ist sie besonders hoch? In den Städten, wo Komposthaufen sind. Super. Oder Mülltonnen. Klasse. Da kann er sich super ausbreiten. Das findet der ganz toll, der Waschbär. Und ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn wir Landschaften öffnen für solche Tiere. Und irgendjemand, ich weiß gar nicht, ob die wirklich alle zufällig entwichen sind. Manche Leute haben vielleicht auch Spaß dran, so Tiere auszusetzen oder keine Lust mehr, die zu Hause zu halten und jagen sie dann raus. Und so kommen solche Dinge zustande. Problematischer wird es bei Pilzen zum Beispiel, die zureisen über den globalen Handel. So haben wir uns schon sehr früh das Ulmensterben reingeholt. Das ist ein Pilz, eingeschleppter Pilz, der über Borkenkäfer transportiert wird, heimische Borkenkäfer, die auf Ulme spezialisiert sind und den Pilz dann damit reinschleppen, der die Ulme quasi abwirkt. Wir haben das bei der Esche mit dem Eschentriebsterben, dieses falsche weiße Stängelbecherchen, also ist auch eine eingeschleppte Pilzart, die die Esche abmurkst, aber eben nicht alle. Und wir haben Eschen halt häufig in Reinbeständen hier in Deutschland, da weiß man nicht so genau. Und ein Teil überlebt ja auch, weil die Bakterien der Esche sich umstellen und ihr helfen. Also da kommen jetzt Prozesse in Gang, wo die Esche sich auch ein bisschen wehren kann mit Hilfe von Bakterien, aber ein Großteil stirbt eben noch ab. Nur nochmal, das sind häufig kleinere, aber immerhin Monokulturen. Und da können solche Arten sich besser austoben. Die spätblühende Traubenkirsche in den Kiefernplantagen lässt grüßen. Also wir verändern ein System quasi zu Tode und überprägen das mit Kulturpflanzen. Also wenn man es mal schätzen wollte, Kulturpflanzen. Also nehmen wir mal nicht das Jahr 1492 von Kolumbus, sondern alles, was hier zugereist ist, was hier ohne den Menschen nicht wachsen würde. Dann haben wir geschätzt, die Städte klammern wir mal aus, wobei da ist ja in den Gärten, Kirschlaubeer lässt grüßen, Thuja-Hecke auch massig. Zeug, was da von Natur aus nicht zu Hause ist. Aber nehmen wir mal die freie Landschaft, dann würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus schätzen, da muss ich gerade überlegen, wie viel ist da nicht heimisch. Von der Gesamtfläche der Bundesrepublik, würde man sagen, 70%? 70%, das ist eine Hausnummer. Auf 70% der Fläche wachsen Pflanzen, die dort von Natur aus nicht wachsen würden. Dann haben wir noch 20% Siedlungsraum. Da ist auch, sind überwiegend Pflanzen, die von Natur aus dort nicht wachsen würden. Also bleiben vielleicht, aber vielleicht auch nur 10% Fläche übrig, wo wir einen halbwegs natürlichen Bewuchs haben. Und bei den Tieren, ja, weiß ich gar nicht, ob es da überhaupt einen Überblick dazu gibt, wie viel tatsächlich natürlich ist, weil wir haben mit dieser ganzen Kulturlandschaft ja auch sehr viele Arten in Gegenden gebracht, wo sie gar nicht waren. Bestes Beispiel ist der Hase. Der Hase ist ein Steppentier, der könnte in einem Buchenurwald praktisch nicht überleben. Und den gibt es hier überall, auch im Wald. Also nichts gegen Hasen, ich finde Hasen toll. Aber die Verbreitung des Hasen entspricht wahrscheinlich nicht dem, was er von Natur aus gemacht hätte. Und so könnte man die Liste unendlich weiterführen. Rotmilan, ne, ist ein Offenlandvogel, oder Bussard, Mäusebussard, für den ist ein Wald ganz schlecht. Gibt es hier überall flächendeckend, weil es hier überall eine Kultursteppe gibt. Jetzt kommen wir nochmal zurück in den Ausgang. Also dieses Aufgerege über Neophyten ist wirklich übertrieben. Die Kerlchen, die ganzen Pflanzen, die können sich eigentlich nur ausbreiten, weil wir denen so viele Möglichkeiten eröffnen. Und statt die zu bekämpfen, sollten wir eigentlich schauen, dass wir die natürlichen Ökosysteme zurückkehren lassen, dort, wo wir es wollen. Ich will das auch nicht überall. Ich bin auch froh, wenn irgendwo mal ein Acker ist, wo Getreide erzeugt wird, dass ich was zu essen habe. Finde ich schon ganz cool, ab und zu mal was zu essen zu haben. Aber da geht es ja meistens um das Thema Naturschutz, wenn das Thema Neophyten aufkommt. Da geht es ja nicht darum, die verdrängen unsere Nahrungsmittelproduktion, sondern die verdrängen heimische Arten. Und die verdrängen wir gerade kräftig selber. Wir kämpfen ja alle dafür und setzen uns alle dafür ein, dass das wieder ein Teil zurückgedreht wird. Die Schutzfläche, das Montreal-Abkommen, da erinnere ich nochmal dran, 10% soll innerhalb von 6 Jahren streng geschützt werden. Da kann der natürliche Prozess laufen, da verschwindet der größte Teil dieser Neophyten auch wieder. Wir haben das Urwaldprojekt der Waldakademie und so weiter und so fort. Also es gibt überall Bemühungen, Schutzflächen, wo die Natur selber machen darf, zu vergrößern. Und da werden diese Neophyten größtenteils auch wieder verschwinden. Es ist dieses Problem, ich persönlich sehe das nicht als unser drängendes Problem an Neophyten und auch Neofauna, zugereiste Tiere, jetzt mit aller Macht zu bekämpfen, sondern wir sollten eher dafür sorgen, dass die natürlichen Prozesse wieder in Gang kommen. Und dann regelt sich das, oder zumindest vieles, nicht alles. Alles wird sich nicht regeln, diese eingesteppten Pilze, das wird schwierig zum Beispiel. Aber in diesem Bereich Tiere, Pflanzen regelt sich vieles, nicht alles, aber doch sehr vieles von selber. Also mehr Wildheit wagen, mehr natürliche Prozesse wagen. Das ist ja grundsätzlich mein Leitthema und auch das Thema bei uns in der Waldakademie. Und da tut sich ja zum Glück ganz viel. Gut. Für heute sind wir dann wieder durch hier an meinem Schreibtisch. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr mir schreibt unter podcast@wolebens-waldakademie.de und lasst gerne ein Like da, Kommentar bei Spotify oder Apple oder RTL Plus. Und also der Hinweis vielleicht auch gerade nochmal bei RTL Plus, falls es nicht schon darauf hört, gibt es ja die kostenlose App. Der Podcast kostet da auch nichts. Denken die Leute meistens Plus, da muss ich was bezahlen. Nein, das ist kostenlos. Da könnt ihr die Folgen schon 2 Wochen früher hören. Bei uns auf der Homepage von der Waldakademie haben wir es unter Podcast auch direkt verlinkt, können das auch direkt abspielen lassen. Also wenn ihr es ein bisschen früher hören wollt und ansonsten halt wie gewohnt auf euren Kanälen. Ich freue mich wirklich riesig, dass ihr wieder dabei wart und würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wieder hören. Passend dazu bimmelt hier meine Uhr nochmal los, damit ihr nochmal so einen letzten Eindruck der Arbeitsatmosphäre an meinem Schreibtisch habt. Gut, ihr Lieben, also ich verabschiede mich und wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.